Tus.
Test.
Tus, tres.
Busurtus.
Bus, hochzu.
Ich spiele heute mit dem einzigartigen Gernot Kulis Tag und Tore.
Das ist eine sehr schöne Sache. Heute machst du ihn Krankel.
Heute mache ich ihn Krankel. Du machst das auch, du machst ihn sehr gut.
Das ja, aber sollst du ihn Krankel machen? Ich bin nicht der Krankel.
Ich habe das Gefühl, ich stehe heute ein bisschen neben mir.
Ja, das stimmt.
Was sollt das?
Wie geht's mir?
Mir geht's gut und wie geht's mir?
Weiß ich, mir geht's immer gut.
Dankeschön, ich liebe mich.
Ich liebe dich auch. Tag und Tore, geht's gleich.
Schalten Sie ein, bleiben Sie dran, Dankeschön.
Talk und Tore. Ein Rückblick auf eine spannende Saison. Große Momente, tolle Szenen. Und eine Vorschau auf das, was noch kommt. Der etwas andere Blick auf den Fußball mit Gernot Kulis, Alex Christan und Sky-Experte Andreas Herzog. Talk und Tore. Jetzt live auf Sky.
Talk und Tore, live am Pfingstsonntagabend auf Sky Sport Austria. Freue mich, dass Sie mit dabei sind, heiße Sie herzlich willkommen, begrüße Sie sehr herzlich zu einer mit Sicherheit unterhaltsamen Ausgabe von Talk und Tore. Auch wenn noch nicht alle Entscheidungen in der österreichischen Fußball-Bundesliga gefallen sind, so etwa suchen wir noch den 5. österreichischen Europacup-Vertreter und ist auch noch nicht die Frage geklärt, ob es einen Auf- oder Absteiger gibt. Trotzdem wollen wir heute diese Saison analysieren. Zum einen ernsthaft, wie es eben auch unser Selbstverständnis ist, zum anderen aber auch mit einer Prise Humor, mit einem Augenzwinkern und dafür sorgen mit Sicherheit unsere heutigen Gäste. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie Zeit gefunden haben, heute bei uns bei Talk und Tore dabei zu sein. Zwei der beliebtesten österreichischen Kabarettisten. Begrüße Sie herzlich Gernot Kulis und Alex Christan.
Schönen Abend.
Schönen Abend, danke schön für die Einladung.
Ja, und auch der echte Andi Herzog ist da. Hallo Andi.
Hallo, servus.
Und an Sie natürlich wie immer die Einladung, falls Sie eine Meinung haben, falls Sie mitzwitschern wollen, dann bitte rein auf Twitter oder eben etwas posten auf Facebook oder Instagram und vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere Frage, die wir heute hier mit unseren Gästen beantworten können. Danke nochmals fürs Kommen, meine Herren. Andi, wie geht's eigentlich dir damit, dass du ja sehr oft auch imitiert wirst? Wie gehst du damit um? Wie gefällt dir die Art und Weise, wie die beiden Herren das machen?
Nein, ich bin ja schon öfters bei Ihnen gewesen, bei Ihren Vorstellungen. Es macht mir ehrlich gesagt immer extrem viel Spaß, aber ehrlicherweise muss ich zugeben, wenn ich weiß, dass ich jetzt dann gleich quasi verarscht wäre, kriege ich schon immer ein bisschen einen Schweißausbruch. Also unter die Achseln ist immer ein bisschen nass kurzfristig, wenn die Leute alle in dort sind und lachen quasi über die, aber mit der Zeit lernt man damit umzugehen. Ich habe mit beiden ein sehr, sehr gutes Verhältnis, also ich denke, dass ich es nicht niedergrätschen muss heute noch.
Wir wissen, dass du bei uns mehr schwitzt als damals am Platz.
Ja. So ist es mit Sicherheit. Also man schätzt sich, man kennt sich.
Alex, sagst du mit Sicherheit?
Alex, ja, es gibt auch angeblich ein paar so Meinungen über die Karriere von dir, aber das ist halt wahrscheinlich nicht die Wahrheit, oder?
Sicher nicht.
Nein. Alex, wieso eigentlich immer, ich sage mal, prominente Fußballspieler, die so gerne auch von euch imitiert werden?
Naja, Fußballspieler haben natürlich erstens einmal keinen, wie sagt man, verbalen Riegel vorgeschoben wie Politiker. Das heißt, reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist und haben natürlich einen extrem hohen Bekanntheitsgrad, was natürlich schon sehr wichtig und eine Grundvoraussetzung für Parodie ist. Und parodiert wird man eigentlich, wenn man Legende ist, weil natürlich gibt's Nationalspieler, aber die haben noch nicht so einen Bekanntheitsgrad wie der Andi Herzog oder der Hans Krankl oder der Herbert Prohaska oder der Toni Polster. Und das sind Kultkicker, wenn man aus österreichischer Sicht spricht. Und natürlich kommen die für eine Parodie sofort in Frage.
Ja. Eben weniger aktuelle Spiele, obwohl Marko Arnautović ist, glaube ich, im Repertoire drin.
Marko Arnautović ist auch einer, aber das ist auch ein Typ, der Ecken und Kanten hat. Und das ist die Grundvoraussetzung für Parodie, weil wenn du keine Angriffsfläche hast, wird es schwierig.
Ja, der Stellenwert bitte, Gernot.
Na, ich habe mit Reporter begonnen, also du musst auch aufpassen heute. Die erste Parodie war der Gerhard Zimmer, der Tenniskommentator. Der ist ja verstorben, leider Gottes schon, oder?
Ja.
Und jetzt hier am Center Court die als Nummer 3 gesetzte Conchita Martinez gegen Steffi Graf. Und hier beim Grand Slam Turnier, das war meine erste Imitation.
Dann war der Robert Seger. Grüß Gott und herzlich willkommen heute hier auf der Streif. Ja, ich natürlich habe einen, du bist Armin Aschinger. Also ich komme eher aus der Sportreporter-Ecke.
Das war auch einer meiner ersten, neben den Heinz Brühl allerdings, von der Reporterseite, weil der natürlich
80. Geburtstag gefeiert.
80. Geburtstag hat, glaube ich, 800 Grand Prix übertragen und 6000 Damenskirennen Weltcup. Und hat natürlich eine sehr, sehr hohe Beliebtheit in der Formel 1 gehabt und natürlich auch bei den Skifahrern. Ja, ja.
Ne, und damit sind wir live beim Skispringen. Das ist Peter Elstner mit der Nummer 3, das ist der Japaner Hideharu Miyahira und der ist im Probedurchgang bereits 103 Meter weit gesprungen. Naja, das schaut sehr gut aus, sehr weiter Sprung von Hideharu Miyahira und er landet. Also der Peter Elstner war auch einer meiner Favorites.
Genau, die Sportreporter sind wichtig, aber der Stellenwert des Fußballs ist ja auch in allen Kabarettprogrammen deutlich zu sehen. Woher kommt es, woher rührt es, die Beziehung auch zum Fußball?
Na, einerseits, weil ich Fan bin natürlich und selber gespielt habe, aber mehr gern als gut. aber ja, ich spiele auch heute noch. Wir haben eine Jux-Partie, spielen immer am Mittwoch von 11 bis 13 Uhr.
Ich gehört am Mittwoch erst einmal schon gespielt und gleich verletzt, stimmt
und
das?
Und gleich verletzt, so ist es.
Ja, ja, ja,
ja, die Schultersehne ist eingerissen. Aber gut, das kann passieren. Und wir
hast du Lehnenrichter oder hast du mitgespielt?
Nein, das beim Ordenwurf.
Zehe der Nation und Schulter der Nation.
Schulter der Nation.
In Dock und Tore.
Ja, nein, Fußball ist Lieblingssport Nummer 1 und wie gesagt, Formel 1 geht es ja auch nicht aus, ich bin zu groß, also von daher gesehen, ist sehr Fußball geworden.
Ja, und gespielt bei der Admira, falls bei Mödling?
Ja, kurz, so ist es, ja. Bei Admira Wacker im Nachwuchs und bei VfB Mödling auch im Nachwuchs, aber mit 20 dann meine Karriere beendet, weil es Talent nicht gereicht hat.
Ja, jetzt wundert mich nichts, warum Alex Christian beim Andi Herzog so eine Nummer ist, ne? Als ehemaliger Admiraner.
Na, ich habe es leider schon zugegeben, ich wollte ihm fragen, weil ich recherchiert über ihn bei seinen Nachwuchstrainern und ihm gesagt, ja, im Großen und Ganzen hat ihm ein bisschen was gefällt, so ein Klassenspieler. Habe ich gesagt, was? Haben sie gesagt, na alles. Und darum hat er jetzt im zweiten Karriereweg sicher besser eingeschlagen.
Ich glaube auch, es ist jeder dort, wo er hingehört. Also.
Ja.
Die Bühne ist besser wie ein Fußballplatz für mich.
Sind wir froh. Also kann man länger diesen Job machen.
Ich wäre jetzt wahrscheinlich schon in der fußballerischen Pension wahrscheinlich schon lang.
Ja.
Ja, Ende 40. Da hast du nicht mehr viel Leiberl, außer der Gigi Buffon. Ich glaube, wäre das der 47 oder so, nicht? Oder
nein, fast 45.
43, ja.
Ja, und Gernot Kulis war ja auch ein vielversprechendes Talent. Wir haben sogar ein schönes Foto. Es muss gewesen sein vor etwa 25, 26 Jahren. Das Mannschaftsbild des SK Sturm Graz. Der Bildmitte, der legendäre Präsident, Ibiza Osim, 80. Ja, die Martin, da hinten in der Mitte.
Ja,
der Verlängerung von Kartnick ist der Gernot Kulis. Also da kann man dann schon sagen, da war schon was vorhanden, oder?
Ja, also ich war mit 14 super, mit 16 war ich gut, mit 18 war ich okay und mit 20 beim Nationalteam gewesen. Typisch österreichische Fußballerkarriere.
Ja. Wir sehen ja da das Mannschaftsfoto, auch Roman Melich ist dabei, der hat einmal erzählt, da gab es ja schon damals das Talent von Gernot Kulis, den Trainer zu imitieren. Mhm. Das ist aber nicht gut gegangen, oder?
Jetzt weißt du, warum die Karriere so schnell aus war.
Könnte wirklich sein, nein. Das war beim Trainingslager in Steinach, sind wir zusammengesessen im Restaurant und ich imitiere den Osim. Ach, das ist alles schön, das ist schön für Fans, für alle, das was. Und die lachen von mir, und ich denke mir, so eine gute Parodie, mei, kommt das an. Dann drehe ich mich um, steht die ganze Zeit der Osim hinter mir.
Und?
Ja, er hat eh gelacht. Wir haben uns dann getroffen, so am Gang vom Hotelzimmer, und dann ist er mir so entgegengekommen, hat mir in die Augen geschaut, und da waren nur wir, das wie bei Heino, und hat nur noch das Lied gefällt, spiele ich mir das Lied vom Tod. Und dann schaut er mir an und sagt, machst du immer scheiße, Mensch. Aber er hat lachen können drüber auch, also das war.
Und kein Straftraining?
Nein, gar nichts, nein.
Also, nachdem wir.
Ja, aber peinlich war schon ein bisschen, muss ich sagen.
Ja, aber es war der Beginn vielleicht schon, ne?
Das ist der Beginn vom Ende.
Ja, der Beginn maximal vom Ende. Ja, das heißt, Gernot Kulis ist Sturmfan, Alex Christian jetzt Admira-Fan oder?
Nein, ich bin Rapid-Fan.
Ja. Ja, bitte, dann hat es ja ein Fernduell gegeben, die letzten Tage zwischen euch.
Genau.
Ja, ist es besser?
Zu unseren Gunsten.
Ist wieder auf Wied ausgekommen.
Ja,
ja. Und? Wie würdet ihr die Saison einschätzen von euren Teams?
Naja, ich würde sagen, best of the rest. Gegen Salzburg wird es noch länger nicht reichen, fürchte ich, weil die einfach erstens eine sehr hochqualitative Mannschaft haben, natürlich auch ein Vielfaches an Budget. Und Rapid hat eigentlich für für die Möglichkeiten, die wir haben, den zweiten Platz mit einer Champions League-Qualifikation, muss man eigentlich happy sein, dass man nach einer Mannschaft wie Red Bull Salzburg, die meines Erachtens nach, und ich kann es ja immer nur aus der Fanseite beurteilen, aber eigentlich fast in einer bisschen in einer anderen Liga spielt, wenn man sich die anderen Bundesliga-Vereine anschaut, ist der zweite Platz eigentlich das Maximum, was man erreichen hat können. Also wie es weitergeht, wird man schauen. Wir haben einige Spieler, Leistungsträger, die auf Listen von wirklich internationalen Vereinen stehen. Daxi Funtas, Maxi Ullmann, Demir, Kara. Also wenn die weggehen, wird es schwierig. Wobei wir kommen jetzt mit dem Krühl, kriegen wir einen relativ schnellen Spieler dazu. Und mit dem Ljubicic, Ljubicic geht, ein anderer Ljubicic kommt.
Verteidiger kommt vielleicht noch.
So ist es. Aber ja, als Grüner muss ich sagen, wir haben...
Gab es schon schwierigere Zeiten, ne?
Natürlich gab es schlimmere Zeiten, wobei die letzten drei Spiele, da haben wir wieder stark nachlassen. Also wir haben eigentlich dass nochmal spitz auf Knopf gegangen ist, das war eigentlich nicht mehr notwendig, das haben wir aus der Hand gegeben. Ja. Die letzten drei Spiele waren so...
Und am Ende war die bessere Tordifferenz ausschlaggebend, dass Rapid Zweiter wird, Sturm Dritter. Andi Herzog hat gestern schon bei uns in der Bundesliga-Sendung gesagt, dass er sich mehr erwartet in der kommenden Saison.
Nein, ich habe gesagt, dass der Didi Küper mit in der jetzigen Situation die letzten zwei Jahre zweimal der zweite Platz ist eine richtig gute Arbeit, hat einen sehr guten Job gemacht. Mit Salzburg hat man eine Mannschaft, die momentan ein übermäßiger Gegner ist, aber ich glaube auf Dauer, wenn man den Anspruch hat, Rapid, der größte Verein Österreichs zu sein, der Rekordmeister, dass man dann in den nächsten 5 Jahren oder 8 Jahren sagt, na, wir wollen immer nur die Besten vom Best of the Rest sein, das ist zu wenig. Ich glaube, in den nächsten 2 Jahren muss man zumindest einmal, wenn Salzburg Top-Liga ist, Best of the Rest, muss der eigene Liga erfinden, wo der Rückstand zu Salzburg verringert wird.
Ja, du hast Didi Küper erwähnt, den höre ich von euch nie imitierend. Ist das so schwierig oder ist der kein Thema?
Na, das könnte man schon mal probieren. Ich glaube, der Didi ist ein Mensch, der was als Rapid-Trainer sicher das Herz auf der Zunge trägt. Das ist wichtig. Den mache ich jetzt übrigens das erste Mal gerade live im Fernsehen. Aber dadurch, dass die Kollegen lachen, dürfte es nicht so schlecht drauf sein.
Ja, jetzt am Schluss habe ich ihn rausgehört. Gernot Kulis, also Sturm, kompletter Umbruch. Mhm. Und dann eine erfolgreiche Saison, Platz 3. Damit haben nicht einmal die kühnsten Optimisten gerechnet.
Ja, schon. Ja, ja. Na, ich finde, dass der Kader ganz gut ist und dass viele junge Spieler nachkommen sind, die absolut Bundesliga-Niveau haben und sogar mehr noch.
Gute Verpflichtungen
waren auch. Ich glaube auch, der Yeboah ist zum Beispiel eine super Verpflichtung. Bei dem glaube ich sogar, dass der sich noch entwickeln kann. Der ist auch 23 erst. Und in seinen Abläufen, finde ich, vor einer Stürmer, merkt man, dass da noch immer Luft nach oben ist. Mhm. Und der war heuer schon gut. Also ich finde, dass der ein sehr guter Spieler ist. Und sie haben gut gearbeitet. Ich meine, man muss jetzt das wirklich so sagen, wenn du einen Umbruch hast und dann Dritter wirst und bis zum Schluss um einen Vizemeister mitkämpfst, gegen eine Salzburg-Mannschaft, die ja schon seit 2 Jahren wieder super funktioniert, ist das eine super Saison.
Ja, und damit gibt es ja auch fix Europacup-Einnahmen für den SK Sturm, weil man ja fix in einer Gruppenphase bereits ist. Gestern also dieses Fernduell um den Vizemeistertitel. Sturm war knapp dran. Letztlich hat Rapid den zweiten Platz gerettet an einem besonderen Spieltag. Markus Klima.
Es ist auch hier ein Tag für die Fans. Ein Tag der großen Emotionen. Wenn es vielleicht heißt, Adieu zu sagen.
Ich bin natürlich sehr dankbar allen. Ich kann nur Danke sagen.
Danke, Gott sei Dank für Rapid. Noch einmal gut gegangen, dieser Kampf um Platz 2.
Meister sind auch wir geworden.
Sich Platz 2 zu greifen, hat der Sturm leider nicht funktioniert. Gefeiert darf trotzdem werden.
Es waren Dinge dabei, wo es eng war, was auch zu unseren Gunsten gefallen ist. Am Ende haben wir eine sehr, sehr gute Meisterrunde gespielt.
Sturm ist wieder wer. Das zählt nach so schwierigen Zeiten.
Für die erste Saison jetzt unter einem neuen Trainerstaff und nach der Umstrukturierung, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut. Ja.
Viel ist passiert. Viel wurde geschaffen.
Die Jungs haben es einfach überragend gemacht. Haben immer die Tore gemacht, wenn wir es braucht haben. Und an die Ergebnisse sieht man auch, dass es absolut verdient ist, dass wir dort stehen.
Verdient jeder, was er letztlich bekommt? Der LASK bleibt vor allem in der Meistergruppe hinter den Erwartungen zurück.
Ich glaube, wir hätten uns mehr ausgerechnet. Am Ende ist leider nur der 4. Platz.
Und so feiern diese beiden, die den Kampf um den Vizemeistertitel so lange so offen und spannend halten.
in Wahrheit ist so, dass wir die Mannschaften, die auf unserem Niveau sind, da haben wir heuer, glaube ich, ein sehr gutes Niveau bewiesen, Spieler auf spielerischer Seite, also da haben wir sich schon entwickelt.
Ob jetzt Zweiter oder Dritter, im Endeffekt, denke ich, war es eine grandiose Saison.
Es ist ein Tag der großen Emotionen. Aus der Sicht von Sturm und Rapid. Ein würdiger Abschluss einer aufregenden Saison.
Aber der will weiterspielen, der Sonnleiter.
Da sind wir schon wieder. Sonnleiter will weiterspielen.
Ja, oder?
Ja, Top-Information.
Top-Information.
Sonnleiter will weiterspielen.
Ja.
Wäre wichtig.
Ja?
Defensiv auf jeden Fall.
Ach so? Bitte.
Sonny brauchen wir.
Vielleicht hört das Soran Barisic. Aber zu Sturm noch, Andi Herzog. Was glaubst du, kann diese Mannschaft in der kommenden Saison erreichen? Immer vorausgesetzt, der Kader bleibt in etwa so, wie er ist. Und das sieht danach im Moment aus.
Ja, ich meine, der Lask ist aus der zweiten Liga gekommen, hat aber innerhalb von kürzester Zeit Salzburg fordern können. Letztes Jahr war die Möglichkeit da, dass vielleicht sogar Meister werden können. Und man sieht aber, wie schwer das ist, dass du es im nächsten Jahr noch einmal bestätigen kannst. Und diese Gefahr besteht bei jedem, aber da muss Sturm eben aufpassen, dass sie erstens die Leistungsträger zusammenhalten können. Sie haben im Anfang der Saison einfach richtig gute Spieler geholt für die Defensive, jetzt dann auch mit Jeboa und Stürmer, der ihnen gefehlt hat durch seine Schnelligkeit, durch den Tiefgang. Und wenn die Arbeit vernünftig weitergeführt werden kann, ohne dass eben solche Mädchen wie heuer beim LASK passieren, unter der Saison so neben Kriegsschauplätze, dann können sie die Grazer nächstes Jahr auch noch weiter nach vorne orientieren, keine Frage. Aber die Grundvoraussetzungen sind natürlich, dass du mit einem richtig guten Kader in die nächste Saison gehen kannst als Grisilza.
Ja. Vorhin ist auch Yusuf Demir, glaube ich, erwähnt worden. Wie sehen das meine Gäste heute hier? Seine Performance, seine Möglichkeiten, die er bis jetzt gehabt hat. Er hat 32 Einsätze gehabt von 43 möglichen Spielen. Allerdings insgesamt nur ein Drittel der möglichen Spielzeit absolviert, weil er eben zumeist Joker war. Er wird im Juni 18. Ist das gut so, dass man ihm erst langsam die Möglichkeit gibt oder sollte er noch mehr Einsätze haben?
Aus meiner Sicht glaube ich, dass der Jussi ein Spieler ist, der sich auf jeden Fall noch entwickeln kann. Und dass ich denke, der Didi macht es komplett richtig, dass man Talente wie ihn nicht gleich verheizt und ihn einfach auch die Möglichkeit eines organischen Wachstums gibt. Und er hat in den Spielen, wo er eingesetzt worden ist, eigentlich immer seine Leistung abgerufen. Und der wird mit 18 Jahren, also der hat noch so viel Luft nach oben, der wird sicher seinen Weg gehen. Also,
aber andererseits, wenn man ihn verkaufen möchte, dann muss man ja mehr Einsatzzeiten geben, und damit er vielleicht noch mehr Marktwert bekommt.
Ich denke mir, das ist von Typ zu Typ verschieden eigentlich. Also der Didi Küper arbeitet mit ihm jeden Tag zusammen. Der Dario Marasic von Sturm zum Beispiel, der hat mit 17 einen Abwehrchef gespielt. Und das ganz gut eigentlich damals. Also der hat eigentlich jedes Spiel durchgespielt. Mhm. Und ich glaube, das ist schon möglich mit dem Alter, dass man dann regelmäßig Einsätze kriegt. Ich meine, der ist mit 17 trotzdem noch jung. Das brauchen wir gar nicht reden. Aber er kann natürlich wahnsinnig viel. Und ja, vielleicht, ich hätte ihm vielleicht um eine Spur mehr Einsätze gegeben als Coach. Aber das kann ich schwer beurteilen, weil ich ihn nicht kenne und nicht sehe.
Ja, es ist, von meiner Seite aus ist es natürlich immer im Trainer überlassen. Er sieht ihm tagtäglich im Training, wie weit er schon ist. Auf der anderen Seite hat er natürlich schon außergewöhnliche Gabe. So im letzten Drittel kann er besser spielen oder Abschlüsse machen, Triplings auf engstem Raum, die kann in Österreich sonst keiner. Und selbst wenn er noch jung ist. Ich glaube, man hat ihm keinen Gefallen getan, dass immer solche Wasserstandsmeldungen kommen sind wie Barcelona und alle Supervereine wollen ihn. Er ist einer der fünf größten Talente in Europa in seinem Jahrgang. Man darf nicht vergessen, es gibt schon in England, in Spanien, in Deutschland, bei Dortmund spielen 17-Jährige die ganze Saison schon durch, wie Jude Bellingham und so. Die sind schon auf dem nächsten Level. Mhm. Und da muss er erst hinkommen. Er muss jetzt schauen, dass er vom Körperlichen her, von der Robustheit noch zulegt. Und wenn er seine spielerischen Qualitäten, seine technische Fähigkeit beibehält oder auch noch eine Spur besser wird, dann hat er natürlich eine riesen Zukunft vor sich. Aber wie gesagt, in den einen oder anderen Spiel hätte ich mir auch gedacht, dass ihm der Didi vielleicht ein bisschen öfters bringen kann. Aber im Endeffekt ist immer die Entscheidung des Trainers. Und wenn du Zweiter wirst mit Rapid, hat der Didi eigentlich sehr, sehr viel richtig gemacht.
Was an diesem Wochenende noch irgendwie auffällig war, ist die Tatsache, dass sie erstmals wieder Zuseher in den österreichischen Fußballstadien erlaubt waren. Maximal 3.000. Andi, hast du das auch gespürt, dass das sich vielleicht dadurch auch etwas verändert hat? Stichwort zum Beispiel nicht nur, weil wir gerade das Allianzstadion sehen, etwa auch in Ried.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also wenn man sieht die Schlussminuten in Ried, wo der Kirche das 3-2 schießt in der Nachspielzeit und die Post geht ab in ein Stadion, das ist genau das, was man sich eigentlich, wenn man Fußball liebt, wieder wünschen. Es wird aber schon auf der anderen Seite für einen oder anderen Spieler wieder ein bisschen schwerer werden, auch für die Schiedsrichter. Wenn die Stadien wieder voll sind, muss jeder Spieler wieder mit einem ganz anderen Druck umgehen können. Wenn da was nicht gelingt und so, ist natürlich schon um einiges schwieriger, dann den Druck auszuhalten, wie wenn du jetzt in einem leeren Stadion spielst.
In den nationalen Top-Ligen sind die wichtigsten Entscheidungen ja bereits gefallen. Doch in dieser Woche geht es noch um die Titel in der Champions League und Europa League. Holt sich Man City nach der Meisterschaft auch den Titel in der Königsklasse? Schnappt sich Man United die Trophäe in der Europa League? Ja, davon kann man ausgehen, logischerweise. Und auch in der österreichischen Liga geht es in den Playoffs noch um den letzten Europacup-Startplatz. Zudem kämpft der SK in St. Pölten um den Klassenerhalt in der Tipico-Bundesliga. Und weil sich in diesen Entscheidungsspielen minütlich die Ausgangslage ändert, bietet dir Casumo für den besonderen Nervenkitzel ein umfangreiches Live-Wettenangebot. Verfolge die Spiele, setze deine Wette auf Casumo und fieber bis zum Schlusspfiff mit. Casumo, dein fairer und sicherer Sportwettenanbieter in Österreich. Wette auch du auf Casumo und mit Casumo. Einfach dem Link in den Shownotes folgen, 10 Euro Freiwette sichern und drauf lostippen.
Fußball war insgesamt privilegiert, weil ja in dem letzten Jahr insgesamt auch Spiele stattfinden konnten und der Ausschluss der Öffentlichkeit dazwischen mit Zusehen, jetzt wieder mit Zusehen, ganz im Gegensatz zu den Kabarettisten. Da gab es keine Auftritte.
Geisterkabarett kann man nicht spielen, glaube ich.
Nein, keine Auftritte, keine Einnahmen. Wie brutal war das für euch dieses Jahr, das letzte?
Na, brutal. Ich würde sagen, es war schwierig, es war herausfordernd. Ich bin In Sachen Raunzen und so, dann habe ich mich immer ein bisschen zurückgehalten, weil ich mir denke, ich glaube, da würde ich nicht von Gernot da sprechen, aber so wie wir die letzten Jahre gespielt haben oder gespielt haben durften vor ausverkauften Häusern, gibt es natürlich auch ein bisschen Rücklagen. Natürlich blöd ist es, weil wir wahnsinnig viele Termine in die Zukunft verschieben haben müssen. Es waren schon verkaufte Karten. Wir haben üblicherweise einen Vorlauf von circa einem Jahr. Das ist alles blöd. Auf der anderen Seite denke ich mir, das ist halt mein Worst Case, dass ich Termine verschieben muss.
Kann man nicht mehr einholen.
Das kann man nicht mehr einholen. Trotzdem, es war unterm Strich, muss man sagen, es war eine Gesundheitspandemie, es war kein Wirtschaftscrash. Es ist um Menschenleben gegangen, so drastisch muss man das leider sagen. Ich kenne selber im Umfeld zwei Fälle, wo es nicht gut ausgegangen ist. Und wenn du dann hörst, dass Leute mit 39 auf der Intensivstation keine gute Prognose haben, da wirst du relativ rasch katholisch. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich bin auch nicht mit allen Maßnahmen, die da getroffen werden, einverstanden. Es hätte sicher ein bisschen mehr Augenmaß gebraucht bei der einen oder anderen Geschichte. Aber unterm Strich muss man das einfach aussitzen. Und was soll ich einer Krankenschwester sagen, die einen 16-Stunden-Dienst auf einer Intensivstation macht und sie auch nicht beschwert? Also deswegen habe ich mich da immer ein bisschen bedeckt gehalten mit der Ranzerei.
Ja, da kann man gleich weiter fortführen, das stimmt sicher. Wenn wir jetzt auf unseren Beruf zurückkommen, ist natürlich für uns schwierig, weil wir Vorlaufzeit haben, einfach vom Vorverkauf her.
So ist es, ja.
Also wir können nicht zum Beispiel sagen, am Montag sperren wir das Geschäft auf und dann geht's weiter, sondern wir mussten damit umgehen, dass es immer wieder andere Meldungen gegeben hat. Wir dürfen spielen, wir dürfen nicht spielen. Wir haben eine Vorverkaufszeit von 2 Monaten. Und das war eigentlich das Schwierige dann. Dann haben wir die Theater alles umgebaut, so dass wir spielen dürfen. Dann ist das aber auch nicht gegangen. Dann hast du schon plakatiert vielleicht. Dann hast du das auch nicht mehr gemacht. Die Veranstalter waren dann natürlich verunsichert, weil sie kein Geld in die Hand nehmen wollen. Weil sie nicht wissen, ob das stattfindet je. Und die Veranstaltungen, die wir verschoben haben, bei dir sicher auch 50, 60.
Ja, 80 waren es.
80 Termine. Wenn du die vom Frühjahr ins Herbst, in den Herbst verschiebst natürlich, dann machst du im Herbst keine neuen auf. Das heißt, die sind weg und das verschiebt sich halt dann seit März 20 ja weiter. Aber jetzt im Sommer geht's los.
Man muss ja nach vorne blicken, aber vielleicht noch ein Gedanke. Die Ausgleichszahlungen, das ist ja auch nicht so richtig geflutscht, ne? Muss man sagen, oder?
Ich glaube, so wie die Kultur unterschiedlich ist, wie man sie darbietet und bringt, so unterschiedlich sind dann auch die Zahlungsmodalitäten, die man hat. Also wenn jetzt ein Maler zum Beispiel im September seine Bilder verkauft, dann hat er im November und Dezember vielleicht kein Einkommen. Dann werden die 2 Monate hergenommen für den Umsatzersatz zum Beispiel. Und da gibt es sicher viele, die da gerade sich vorbereitet haben auf eine Premiere zum Beispiel und keine Tour gespielt haben und keine Einnahmen gehabt haben zum Beispiel. Viele wickeln die geschäftlichen Sachen über Agentur ab, das heißt über ein drittes Konto sozusagen. weil Veranstalter überweist dann dorthin. Jetzt musst du dann schauen, dass das dort dein Umsatz ist, den du dann wirklich bekommst für einen Umsatzersatz und so. Das war ziemlich kompliziert und es hat sehr lange gedauert, bis da irgendeine Entscheidung gegeben hat. Also wir waren lange indirekt Betroffene von der Pandemie, was ja schräg ist, wenn es nicht... Was ist ein Betretungsverbot vom Arbeitsplatz hast.
Ich war schon wieder jetzt nicht zum Fußballspielen aufhören dürfen.
Das stimmt, ja. Ja. Die mehr trainieren sollen.
So einfach wäre es gewesen. Ja. Also da ist man zwischendurch mit Sicherheit Schmähstart. Aber der Schmäh kommt dann wieder zurück, wenn irgendwie das Thema Hans Krankl kommt. Wieso ist er für euch, wir haben schon gehört, eine Legende, ein prominenter Fußballspieler, der ist bekannt. Aber wieso bietet er sich dann auch so an, sage ich einmal?
Ja, weil er sehr viel Eigenheiten in der Sprache hat, in der Art und Weise, wie er sagt, weil er sehr direkt ist und weil er natürlich wahnsinnig erfolgreich war und ist. Also so gesehen passt da eigentlich alles zusammen. Also und ich finde, die Stimme ist natürlich, die liegt uns beiden ganz gut. Er war auch einer der Ersten, die ich imitiert habe und Alex dann auch. Also ja, es passt einfach alles. Ja, Hans Krankl ist auch
gemacht. Wie sind die Reaktionen von den Zusehern, von den...
Durchwegs positiv, weil, also stimme dem Gernot voll inhaltlich zu. Was ich noch dazu sagen muss, ist, dass der Hans halt der Typ ist, die solche Typen wie er sind halt auch leider vom Aussterben bedroht. Ja? Das sind nämlich Leute, die einfach sagen, was sie sich denken, ja, und einfach nicht da herumeiern, sondern so der Niki Lauda war auch so einer, der einfach Klartext geredet hat. Und das braucht's einfach, ja, ohne da jetzt irgendwie sich jemanden anzubiedern oder so. Und das ist natürlich eine super
Deswegen habe ich die nie imitiert, ja.
weil einfach Fleisch da ist, ja, weil einfach wirklich was Material zum Verarbeiten da ist. Und der Hans ist einer, der sagt, was er sich denkt und sagt auch unbequeme Wahrheiten. Und er sagt, die Rapid ist in der GERM oder das Nationalteam spielt schlecht, dann sagt er das einfach, ja, weil er sich niemanden irgendwie anbiedern muss. Und der Niki war auch so. Und das ist natürlich für unseren Berufsstand, wenn es um Parodien geht, das ist natürlich sehr dankbar, weil man Angriffsfläche hat, ja, wo man sich draufsetzen kann. Jetzt im positiven Sinn Angriffsfläche.
Ja. Und wenn es wahr ist uns jetzt auch zugeschaltet, der Hans Krankl, da ist er schon. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Legende ist da.
Da ist er.
Da ist er, die Legende.
Hans, das ist Weltrekord. In dreifacher Ausfertigung in einer Sendung. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben, Hans Krankl.
K und K.
Ja. Das ist richtig.
Das freut uns. Wir lieben dich.
Ja, fürchterlich.
Wir lieben mich alle.
Ich selber und zwei Rotzpippen. Ein
das
Wahnsinn.
Ist richtig.
Wie geht's mal? Wie geht's mal? Geht's mir gut?
Danke.
Hans, danke. Wie fühlt es sich zu dritt an, Hans?
Ja, es ist ein Wahnsinn. Das ist, wie soll ich sagen, es passt nicht zum Aushalten.
Ja, aber ist auch irgendwie eine Auszeichnung, oder? Wenn man so prominent oft imitiert wird.
Ja, es ist sicherlich eine Auszeichnung, wenn man imitiert wird. Dann natürlich... Wenn sie ganz arg verarschen tun, dann ist das nicht so lustig, aber die Leute sind lustig. Und das ist schon in Ordnung so, das gehört zum Lachen. Das Lachen ist die beste Medizin und das Wichtigste. Der Humor, der nie unter die Gürtellinie gehen darf, aber der Humor ist das Wichtigste.
Wirst du eigentlich oft auf diese Stimmenimitationen angesprochen?
Manchmal schon, ja. Manchmal negativ und manchmal positiv.
Ja, die sind auch manchmal sehr frech. Einmal war es ja so, Gernot Kulis hat ja einmal den Hans Krankl angerufen, oder?
Ja, als Hans Krankl.
Und? Wie war die Reaktion?
Ja, war schön, war das.
Wie geht's mal gut? Er hat dann eh später, als ich ihn gesehen habe, als ich einmal in seinem Programm war, hat er von mir eine Watsche bekommen.
Er hat gesagt, er ist gerade mit seiner Frau unterwegs. Und wie geht's unserer Frau? Sogar der Meinung geht's gut, aber die Deinige kenne ich nicht. Aber sie tut mir leid.
Ja, schlagfertig.
So ist schlagfertig. Das ist wahr. Das ist was Wahres.
Das stimmt. Sogar mal, hältst du dich überhaupt an die Corona-Regeln? Du weißt, Hände waschen ist wichtig. Aber nach 45 Minuten gibt's einen Seifenwechsel. So schaut's aus. Nicht vergessen.
Ich habe mir vor Corona schon immer die Hände gewaschen. Das ist etwas ganz Normales. Das braucht nicht dazu sagen, auch nicht bei Corona. Man wäscht sich die Hände.
Das ist richtig.
Wasch die Hände, danke Hände.
So wie, jetzt kommen wir wieder zu den Dingen. Sag ich immer das, sage ich das wirklich so?
Das ist richtig.
Das ist das, ja, was ich wahrnehme. Das wirst du besser wissen, weil du
bist. Ich bemerke es nicht, genauso wie der Kulis, der diese Rotpippen das mit Huch zu gemacht hat. Ich habe schon 100-mal gesagt, Huch zu, sagt der Herbert Prohaska in der Minute 4-mal. Und er hat es irgendwann einmal aufgeschnappt und hat das mir überreicht. Jetzt bin ich der Huch zu. Bin nicht der Huch zu, weil ich es nie sage. Das ist der Prohaska. Ich habe es ihm schon 100-mal gesagt, dieser Rotpippen. Und er will es nicht machen.
Du hast das eh zu mir gesagt einmal. Weißt du, was du gesagt hast? Du hast gesagt, hoch zu, cooles, hoch zu, sag ich nicht.
Nein. Mit dem Schmäh brauchst du jetzt nicht kommen. Das ist nicht mein Tonfall. Hoch zu. Nein.
Ja, ist angekommen. Nein.
Das,
hoch zu. Nein, aber er macht es trotzdem immer wieder.
Ja, diese Rotspitten. Ja, obwohl du warst sein Trainer bei das Match.
Ja.
Sieg hat das nichts geholfen?
Ja, Sieg in Deutschland.
Hat das nichts geholfen, Hans? Kein Respekt, der junge Mann da.
Entschuldige. Seht ihr meine Haare?
Ja.
Die sind weiß. Die sind teilweise von Herzog und teilweise von Kulis.
Andi?
Ja, stimmt. Kann ihm nur recht geben. Das stimmt.
Das ist unerhört. Na, aber wie war der Gernot als Spieler? Warst du zufrieden mit ihm damals?
Der Gernot ist für mich ein sehr ausgezeichneter Amateurfußballer, sehr guter Fußballer, und was mich noch mehr imponiert bei ihm, das weiß er, das habe ich ihm schon gesagt, das ist, dass er auch ein großartiger Eishockeyspieler ist, ein viel besserer wie ich, und das gefällt mir an ihm, weil Eishockeyspieler sehr, sehr gut, bin ich ein Amateur, leider Gottes nicht mehr, aber das hat mir bei ihm noch mehr gefallen, als Eishockey spielen, wie Fußball spielen.
Ja, aber er muss ja Eishockey spielen können. Er kommt ja aus Kärnten, aus dem Laufental. Ja. Die können alle.
Aber was will er Wiener Eishockey spielen? Nein, danke schön fürs Kompliment. Mein Ziel war nur, dass ich besser Eishockey spiele.
Das kommt von Herzen und
danke.
Ist wahr. Das ist kein Schmäh.
Ja, Andi, du spielst ja Eishockey.
Nein, ich habe früher Spaß selber gespielt, aber also, ich kann es nicht können. Ja.
Nichts. Das ist gefährlich, oder? In der Schulter.
Nein, Eishockey lasse ich aus. Also mir haut es eben im Mountainbike da und auf die Pfeifen, das reicht.
Ja, das ist richtig. Hans, wollen wir noch kurz sportlich werden? Rapid ist Vizemeister geworden. Bitte? Wie fällt deine Saisonanalyse aus? Ist der Jahrhundert-Rapidler?
Ja, endlich, wie es der Andi, der Herzog, gesagt hat, Punkt 1 ist einmal, dass für einen Spitzenfußballer oder für einen Spitzensportler ist der zweite Platz der Platz des ersten Verlierers, das muss man schon sagen. Natürlich weiß man um die Kraft, um die finanzielle Kraft, um das Spielerpotenzial bei Red Bull Salzburg, und das ist so, das muss man auch anerkennen. Daher ist für Rapid der zweite Platz wirklich ausgezeichnet, hat er super gemacht, der Didi. Aber für mich ist am Ende schon wieder der Punkteabstand viel zu groß und in nur zu kurzer Zeit, ich glaube, sie haben schon wieder 15 Punkte Vorsprung. Das darf nicht sein, auch wenn dort vieles mehr möglich ist wie bei anderen Vereinen.
Ja, 15 Punkte, ohne Punkteteilung wären sogar 18 Punkte. Vorsprung für Salzburg vor Rapid. Apropos Salzburg, der Doublesieger Jesse Marsch verlässt ja Salzburg, geht in die deutsche Bundesliga zu Leipzig. Und Hans, der Nachfolger, ich darf es mir ja kaum sagen, ist ein Trainer aus deinem geliebten nördlichen Nachbarland, Matthias Jeißle.
Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich habe schon meine Meinung gesagt.
Ja, das war zu Robin Dutt, das war von Wolfsberg. Jetzt geht es ja um Jeißle. Ja, Robin Dutt war damals die Bestellung in Wolfsberg.
Ja, ob der so heißt oder so heißt, ist mir egal. Wir haben so viele junge Trainer, wir haben so viele gute Trainer. In Österreich, neben dir sitzt einer, der sollte schon längst Trainer sein.
Aber der ist nicht mehr so jung, das muss man sagen.
Nur dazu bei einem guten Verein. Das würde ich ihm wünschen, aber es gibt so viele, die wirklich keinen Haken haben, keine Arbeit haben und die wirklich gute Arbeit leisten und vielleicht sogar schon gut gearbeitet haben. Und man sollte die mehr forcieren wie zweitklassige deutsche Trainer.
Ja, klares Statement. Matthias Jeißle wird also der neue Salzburg-Trainer sein. Hans Krankl, vielen Dank. Wünsche eine erholsame Meisterschaftspause und freue mich dann schon auf ein Wiedersehen in der neuen Saison, weil Du bist ja das Original im Gegensatz zu unseren Gästen. Das so muss man mal festhalten.
Wir wünschen das Beste. Das Beste für Hans Krankl. Ja. Alles Gute und danke.
Das wünsche ich euch auch.
Ja. Schönen Abend, alles Gute. Bis bald in der neuen Saison. Dankeschön. Ja. Hans Krankl, unser Sky-Experte natürlich auch in der kommenden Saison. Ja, jetzt habt ihr es gehört, ja, wie es ausschaut. Also, ein bisschen zusammenreißend beim Imitieren.
Ja,
machen wir. Sie sich nichts mehr sagen. Ne?
Das nein, Schwester, das Schwester, wir Schwester. Schwester. Wenn er von der Goliator spricht, haben wir Pause. Vorbei, ja.
Ja. Ich meine, muss man schon sagen, das ist schon, ich bin ja auch aufgewachsen mit Andi Herzog natürlich, mit Werder Bremen damals. Das war so die erste Zeit, wo wir auf RAN damals geschaut haben, alle zu Hause.
RAN hat eins Fußball.
Ah, es war schön. Ja, Winton Rufer, ja. Mario Basler und Andi Herzog. Es war eine Dietler Sensation. Beiersdorfer. Ja, genial. Und der Hans Krankl natürlich, ich meine, Torschützenkönig bei Barcelona. Das muss man sich ja vorstellen, weil damals waren ja nur 3 Legionäre spielberechtigt.
Zwei sogar nur. In Spanien, ja.
Und
aber wie der Hans bei Barcelona war, sind wir noch mit der Trommel um einen Christbaum gerannt.
Das stimmt, ja, das haben wir nicht so mitgekriegt, aber es ist gigantisch. Ich glaube, er war der letzte Spieler von Messi, der 5 Tore in einem Spiel für Barcelona geschossen hat.
Mit Sicherheit.
Ja, na wirklich.
Nein, er war ja auch Torschützenkönig. Mhm. Und das muss man auch sagen, egal wo man hinkommt, Hans Krankl ist ein Thema. Kann mich erinnern, einmal Europacup-Reise nach Weißrussland, Taxifahrer vom Flughafen in Minsk zum Hotel. Ich habe gesagt, ich komme aus Österreich. Hans Krankl.
Ja. Ja. Ja, teilweise bist du im Ausland dann schon besser angesehen als in einem eigenen Land. Und kommt das ist schon dazu. Für mich jetzt zuerst, wie es geheißen hat, warum diese Charaktere nicht mehr gibt. So die das aussprechen, was sie denken. Ist für mich eigentlich eine traurige Entwicklung. Ich hoffe, dass sich das in ein paar Jahren wieder ändert. Kann man es nicht vorstellen, weil man ja doch auch immer wieder dann Probleme bekommt. Aber ich glaube, jeder sollte so authentisch sein, wie er ist. Und das ist der Hans Krankl. Und ich glaube auch, dass viele Junge, die mir jetzt gar nicht so den Respekt entgegenbringen, wurscht von welchem Verein, dass die, wenn er heute spielen, die wissen gar nicht, wie oft sie ihm die Füße pro Spiel küssen werden.
Ja, mit Sicherheit. Apropos authentisch, Andi, das bist du mit Sicherheit auch. Jetzt ist gerade Werder Bremen erwähnt worden. Haben wir gestern schon von dir gehört, wie schmerzhaft das ist. Gab es heute irgendwie Kontakt im Laufe des Tages mit dem einen oder anderen Ex-Kollegen?
Ja, das ist schon, na klar, sprechen wir drüber und sind alle enttäuscht. Das ist, ich muss dir vorstellen, Nord-Derby HSV gegen Bremen war immer absoluter Schlager in der deutschen Bundesliga. Jetzt gibt es es in der zweiten Liga. Und es ist einfach eine Tendenz gewesen in den letzten Jahren, wo der Verein immer kontinuierlich ein bisschen schlechter geworden ist. Heuer hat es unter der Saison schon ein bisschen besser ausgeschaut, aber jetzt der Schluss, glaube ich, letzten 10 Spiele oder letzten 9 Spiele, 8 Niederlagen. Brauchst du nicht wundern, wenn es absteigt. So traurig und so bitter das auch leider ist.
Ja. Und ich glaube auch, dass es wahnsinnig schwer wird, aufzusteigen wieder in der zweiten Liga jetzt mit Schalke, mit Werder Bremen, also mit Hamburg, mit Hannover, dem nächsten Jahr wahrscheinlich dann auch.
Düsseldorf.
Also das wird gar nicht einfach, ja.
Ja. Ist auch schwierig, muss man auch sagen. Zweite Liga gilt auch übrigens für die österreichische zweite Liga. Da ist es auch schwierig. Haben wir heute ja festgestellt, dass Klagenfurt am Ende doch noch vor Innsbruck ist und jetzt in der Relegation gegen St. Pölten spielt. Wir waren beim Thema Salzburg mit Hans Krankl. Also er ist ja nicht der große Freund von Trainern, die nicht den österreichischen Pass haben. Wie seht ihr das? Muss man da einfach sagen, die Zeiten ändern sich. Es geht nicht um den Reisepass, es geht um ausschließlich die Qualifikationen, die Qualität, die natürlich auch Österreicher haben, aber in dem Fall meinen eben die Entscheidungsträger, dass es andere auch haben.
Ja, das sind immer so Entwicklungen. Ich kann mich erinnern, wie das Bosman-Urteil gekommen ist und dann viele österreichische junge Spieler damals in den 76er, 77er, 78er Jahrgang zum Beispiel gelitten haben.
Wie Gernot Kulis?
Naja, auf einmal waren 15 Legionäre da natürlich. Mhm. Ja, und da fluktuiert natürlich auch das Geld, ja, bei den Managern, wenn man jemanden holt und wieder verkauft und so weiter. Da hast du schon müssen ein ganz guter Junge sein, dass du dann wirklich dabei geblieben bist. Aber es liegt immer an einem selber. Und bei den Trainern ist ja so, dass, glaube ich, in ganz Österreich das ja auch nur vereinzelt der Fall ist, muss man ja dazu sagen. Also es sind ja viele österreichische Trainer tätig in der Bundesliga. Also und Salzburg baut ja unterm Strich auch von hinten auch jedes Mal jemanden auf, der die Philosophie von Salzburg vertritt. Das finde ich übrigens richtig. Für alle anderen Clubs müsste das so sein.
Finde ich total richtig, was der Gernot jetzt sagt. Entschuldigung, dass ich das Wort. Die Salzburger holen junge Trainer. Jäßle war ein fantastischer Spieler, hat leider mit einer schweren Verletzung im Knie, glaube ich, seine Karriere beenden müssen. Und dann hat der Verein eine Philosophie. Holt junge Trainer, baut die über Jahre kontinuierlich auf und dann wissen sie genau, okay, der hat den Ehrgeiz, der will sich von Jahr zu Jahr weiterentwickeln und dann hat man eben die eigene Pipeline im Verein, wie wenn man irgendwo von auswärts wen holt. Und das ist eine neue Entwicklung, die die Salzburger vorleben, aber ich finde es fantastisch. Allein innerhalb vom Verein, wo du super auf Top-Standard bist, auch vom taktischen Verhalten, von der ganzen Entwicklung von Spielern, weil man sieht ja, wenn Junge bei Salzburg spielen und die Jungen von den anderen Spielern, also von den anderen Vereinen, da ist körperlich, nicht nur von der Qualität, auch körperlich ist da schon andere Intensität möglich bei diesen Spielern. Und darum glaube ich, dass es vielleicht in den nächsten Jahren auch ein bisschen nachahmenswert wäre.
Ja. Auch wenn es nicht so einfach ist, natürlich, weil dort schon logisch, die Besten sind.
Ja, schon, aber es geht schon insgesamt besser, meiner Meinung nach, weil im Salzburg macht es jetzt so, dass sie zum Beispiel sagen, sie haben ein System im Verein und sie bauen den Trainer dazu auf. Und viele Vereine hoffen noch immer, dass der Chefcoach ein System bringt. Mhm. Und ich denke, für mich jetzt ist es umgekehrt logischer. Der Verein steht für was, der Verein spielt für was und wir holen dazu den passenden Trainer. Weil es ist viel, viel schwerer, von der Jugend rauf bis zur Kampfmannschaft alles zu verändern, weil oben der Chefcoach das anders haben will, als es spielt von der U12 bis zur U18 der Verein dieses Spiel. Und der Position gibt es dann 3, 4, die das genau kennen, was in der Kampfmannschaft gefragt ist. Das wäre so mein Ansatz. Also,
möglicher Sportdirektor. Er hat einmal Fußball gespielt, ja, da kennen sie schon ein bisschen aus.
Aber es machen viele nicht so. Und ich finde auch immer, was mich ärgert, ist immer so die Ehrfurcht vor Salzburg. Ich finde, das, was Salzburg macht, wäre meiner Meinung nach bei jedem anderen Club mit ihrer Identität möglich. Also im Nachwuchs zum Beispiel fällt mir zum Beispiel in Wien ein besseres Scouting, weit bessere Trainer noch im Nachwuchs, mehr Trainer im Nachwuchs, die auch besser bezahlt kriegen, dass es ein lukrativer Job wird. Weil ich glaube, ein österreichischer Bundesliga-Club, der lebt nur noch vom Nachwuchs auf lange Sicht gesehen. Ein fertiger Österreicher mit 24, der super ist, der spielt nicht da mehr. Mhm. Der spielt in der zweiten deutschen Liga oder sonst wo. Die müssen wir uns selber schaffen in den Vereinen. Und da muss man irgendwo anders sparen. Aber das Gebilde unten würde ich... Viele machen schon gute Arbeit, aber es geht wahrscheinlich noch intensiver.
Da muss mehr rausschauen. Luft nach oben, mit Sicherheit.
Immer. Ist immer ein Raum für Weiterentwicklung. Es zählt für die Trainer so, das gilt für die Profispieler und das gilt für den Nachwuchs auch und auch für die Nachwuchstrainer. Das ist klar, der Fußball, von Jahr zu Jahr gibt es Neuigkeiten und an das muss man sich immer anpassen.
Was ich nicht sagen will, ist, dass schlecht gearbeitet wird, überhaupt nicht, aber es gehört noch intensiver, weil das ist das Gut für die Zukunft. Also der Jugendspieler in Österreich, so entwickelt sich das
Ganze. Ich habe verstanden, dass die Philosophie von Salzburg oder die Art und Weise, wie man denkt, bei euch positiv ankommt, nämlich auch bei Alex Christian.
Ich stimme da hundertprozentig zu, vor allem wenn man sie anschaut, 8 Meisterschaften in Folge sprechen, ja ganz eine klare Sprache. Und man muss sich auch nur anschauen, wo die ganzen Spieler hingehen, wie Naby Keita oder Sadio Mané, die gehen einfach zu wirklichen Weltklasse-Clubs. Und da wird einfach bei Salzburg wahnsinnig viel richtig gemacht, die sie halt einfach natürlich auch mit Bayern München einen Partnerclub gesucht haben, wo hochprofessionellst gearbeitet wird, weil Bayern München ein Club ist, der einfach jedes Jahr um einen Champions League-Titel mitspielt und auch zu Recht einer der besten Vereine der Welt ist. Und da merkt man einfach total, dass die Handschrift bei Red Bull Salzburg mit Trainern wie ein Roger Schmidt oder auch ein Marco Rose oder ein Jesse Marsch auf dem auch einfach alles richtig gemacht haben.
Apropos Jesse Marsch, wie authentisch habt ihr ihn empfunden?
Super.
Ja.
Also geil, ich mag so Typen wie den Jesse Marsch, weil wenn man sie anschaut, die Kabinenansprache gegen Liverpool, ja, das ist nicht ein fucking Freundschaftsspiel. Ja, und das ist genau das, was du als Fußballer oder was du als Fan auch sehen willst, ja, dass eine Kamera mit ist und wie der mit seinem ganzen Herzblut da und die Leute auch einmal zusammenschreit und so. Ja,
ich glaube aber heute noch, aufweckt, ja, dass er gar nicht wollte, dass das an die Öffentlichkeit kommt.
Ja, aber es ist aufgenommen worden für diese Serie. Ne?
Ja, keine Netflix-Situation. Im Endeffekt war es ja total positiv. Nicht? Aber trotzdem sind bei allen Serien hin und her, es ist schon teilweise, wenn du als Trainer mit deiner Mannschaft einmal Tacheles in der Kabine reden musst, möchte ich nicht, dass das alles nach außen
geht.
Ich habe mit ihm dann darüber gesprochen und habe gesagt, okay, das war eh alles innerhalb vom Verein, aber trotzdem, als Trainer bist du nicht 100% glücklich.
Ich glaube, es hat ihm trotzdem Sympathiepunkte
gebracht. Das schon, keine Frage, weil es ja im Endeffekt dann positiv war, weil sie sind aus der Halbzeit rausgekommen, auf einmal steht es 3-3.
Genau.
Wenn es 6-0 hinten bist, sind alle nicht der Trottel, redet in der Halbzeit was und das interessiert euch dann unten. Drum meine ich, das ist jetzt im Nachhinein ist gut ausgegangen.
Aber es gibt Trainer, die haben einfach die Gabe, dass die Spieler für den Trainer laufen, ohne dass sie nachdenken drüber, weil man den einfach nicht enttäuschen will. glaube, der Mourinho, habe ich gehört zum Beispiel, in vielen Dokumentationen ist einfach so einer von der Mentalität her, dass du einfach den nicht enttäuschen willst zum Beispiel. Und das hat man, da hat man nicht oft. Und gerade in der heutigen Zeit ist oft diese Mentalität und die Empathie und die soziale Kompetenz als Trainer extrem gefragt.
Pädagogische.
Weil es bringt da nichts, wenn der alles in den ersten 10 Tagen zerreißt und dann steht er an und da gibt es keine Entwicklung nach oben mehr. Ja? Also ein guter Trainer, meiner Meinung nach, hat auch eben in der dritten Hälfte, in der zweiten Saison, dann noch immer neue Zugänge. Mhm. Und es ist nicht nach 2 Monaten verspielt.
Wer hat bei Bayern München die Champions League gewonnen? Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, Hansi Flick. Mhm. Wahrscheinlich nicht auf einem Niveau von Van Gaal und Guardiola jetzt vom taktischen Wahnsinnsniveau,
aber
Menschenfänger. Mhm. Die Spieler zerreißen sich für die.
Das sieht man auf diesem Niveau.
Fachwissen, was absolut wichtig ist, keine Frage, ist das, glaube ich, noch ein bisschen extremer.
Das haben ja alle. Mehr Fachwissen, die Basics haben alle. Es geht eben um andere, um die soziale Kompetenz.
Um Menschenkenntnis.
Um Menschenkenntnis und, wie es Andi auch gesagt hat, Menschenfänger. Wollen nochmal zurückkommen vielleicht zu Jesse Marsch, weil er jetzt schon von unserer Runde sehr gelobt wurde. Seine Emotionen sind ja für viele unvergesslich. Seine Rhetorik, seine Art auch für viele einzigartig. 2 Jahre hat er also Salzburg mitgeprägt. 2 Meistertitel, 2 Pokalsiege und 2-mal die Champions League erreicht. Markus Klima hat den 47-jährigen Amerikaner noch einmal getroffen und diese aufregende Zeit Revue passieren lassen. Schauen Sie sich das an.
Servus.
Servus.
Sie dürfen sich ein Lied aussuchen, was wir unter diese Geschichte legen. Was ist Ihr Lieblingslied gerade?
U2. Etwas U2 vielleicht.
Where the streets have no name.
Ja, super.
Was war der emotionalste Moment für Sie?
Ja, vielleicht jetzt. Ja, es ist traurig für mich, auf Wiedersehen zu sagen zu so vielen Betreuer, Spieler, Leute. Sehr traurig. Aber wir haben immer dieses Gefühl und hoffentlich immer diese Freundschaft und hoffentlich die Tour ist immer offen, zurückzukommen.
Im August 2019 treffen wir Jesse Marsch zum ersten Mal hier oben auf dem Mönchsberg bei Sonnenschein. Das letzte Gespräch, trübes Wetter. Ein bisschen Schwermut liegt in der Luft. Dazwischen aber...
Incredible. Togetherness. Fun. Winning. Mentality. Muss mit Mentalität beendet.
Doch zu schnell, wie er sagt, ist es wieder vorbei hier. Und wenn man sich das jetzt alles so vor Augen führt... Ganz ehrlich, Salzburg ist schon schöner als Leipzig, oder?
Das ist gefährlich jetzt zu sagen, aber als Lebensqualität, ich glaube, Salzburg ist vielleicht besser als überall. Die Bergen-Leute, sie haben auch ein gutes, ja, wenn sie sehen einander oder in einem Weg in den Bergen und sagen, grüß dich oder fertig oder servus oder, ja, aber immer so nett und sympathisch, ja, so, ja, es war sehr schön.
Und zum Abschied noch ein Titel.
Von der Bundesliga zum Trainer des Jahres gewählt.
Ja, ich...
Herzlichen Glückwunsch.
Danke, danke. Ich sage immer, diese Belohnung ist über die Mannschaft und die Arbeit von der Mannschaft. Wenn man hat so viele Qualitäten in der Mannschaft, er muss Trainer des Jahres sein. Okay, aber es ist ein super Renew für mich und meine Familie, aber auch, es sagt viel über die Zusammenarbeit und die ganze Verein in unserer Mannschaft.
Sein Nachfolger wird René Aufhauser nicht werden. Er hätte es sich zugetraut, hat vielleicht auch ein bisschen damit spekuliert.
Finden Sie es eigentlich schade, dass René Aufhauser nicht Ihr Nachfolger wird?
Ja, ein bisschen, weil ich habe solch eine gute Beziehung mit René und er ist ein unglaublicher Typ. Ja, so, ich weiß, dass er hat große Hoffnung, besonders letzten Sommer. Wir haben ein bisschen geredet über die Gelegenheit mit Sturm Graz und er hat die Entscheidungen getroffen, hier zu bleiben. Ich glaube, ein Teil ist Arbeit in der Verein, aber ein Teil war auch vielleicht die Möglichkeit, der nächste Trainer zu sein.
Gibt es noch irgendwas auf Ihrer To-Do-Liste hier in Salzburg, bevor Sie Salzburg verlassen eigentlich? Wollen Sie noch auf irgendeinen Berg? Oder
essen in ein Restaurant.
Jesse Marsch, der beste Trainer der Saison. Und das zum zweiten Mal in Folge. Wird jetzt auch vorkommen in eurem Programm?
Wenn der Programmer fucking Freundschaftsspiel ist, dann mache ich ihn nach. Ja, dann frage ich auch, wie viele Fouls haben wir? Wie viele Fouls haben wir, Gernot?
Null.
Wir haben kein Tackling, nix, ja?
Ich weiß nicht, wie der Aufhauser reden. Null, ist ein Steirer, oder?
Ja, das ist ein Steirer.
Null.
Du bist auch Steirer,
null
du bist
falsch. Ein Kernbein. Immerhin Aufhauser.
Ja, sicher.
Ja, aber die, wie du gesagt, die Bergeleute, die
Bergenleute.
Bergenleute, ja. Schön.
Die Bergenleute.
Merke ich mal, Bergenleute.
Ja. Ja, wenn wir in Salzburg spielen, sagen wir Hallo Bergen-Leute.
Hallo Bergen-Leute, ja. Andi, jetzt geht er nach Leipzig. Also, so angenehm wie bei uns wird es nicht sein, oder? Auch was die Medien betrifft.
War am Anfang für ihn aber auch nicht angenehm.
Stimmt.
Für ihn. Also, es war ja schon so nach Roset, wenn du den Job annimmst, dass es nicht einfach ist. Obwohl du in Salzburg trotzdem immer den besten Kader hast, aber du musst das alles wieder mal bestätigen. Und jetzt hat er in zwei Jahren zweimal Meistertitel, zweimal Pokalsieger. Ich glaube, er hat alle überzeugt, aber trotzdem hast du recht. Deutsche Bundesliga ist ein anderes Pflaster. Nagelsmann ist jetzt zweimal hintereinander Zweiter geworden mit Leipzig und jetzt ist natürlich da, die Top 3 sollte er schon immer wieder angreifen, das ist ganz klar. Und wird auch die Frage sein, welche Mannschaft er zur Verfügung hat. Für mich ist es halt schon ein Zeichen, umgekehrt jetzt wie in Österreich, wo Salzburg das Nonplusultra ist, ist Red Bull Leipzig am Weg, ein Konkurrent für Bayern München zu werden, also sich dahin zu entwickeln. Und dann gibst du aber deinen Trainer weg zu Bayern. Dann gibst du den besten Verteidiger in der deutschen Liga, einen Upamecano, verkaufst du die Bayern. Das ist für mich ein Signal, dass Leipzig vielleicht im nächsten Jahr nicht ganz vorne dabei ist unter den ersten zwei.
Ich habe das Spitzenspiel Bayern gegen Leipzig mit meinem Schwiegervater angeschaut, mit dem Ferdi. Und was glaubst du, wie geht's aus? Und ich habe dann die Aufstellung angeschaut damals und habe gesagt 0-0 oder 1-0 Bayern. Leipzig, habe ich gesagt, schießt gegen die Abwehr kein Tor. Ich finde das Problem von Leipzig zum Beispiel, ist, dass sie keinen wirklichen Top-Stürmer haben.
Na, seit der Timo Werner weg ist, ja.
Ja, und das fehlt einfach dort.
Mhm. Ja.
Der aber bei Chelsea.
Dann kommt der Patz und Daka wahrscheinlich, oder? Könnte man vorstellen.
Könnte sein. Sicherlich ein Thema. Bei Salzburg. Auch bei Salzburg wird es Abgänge geben, im Übrigen nicht nur.
Naja, man darf es nicht vergessen. Wir reden ja immer über Abgänge auch von anderen Vereinen oder Verletzungen. Aber im Winter ist bei Salzburg sowas leer verkauft worden. Und Kamara und Keuter sind wegen Doping gesperrt worden. Also das sind ja drei absolute Topspieler. Mhm. Und trotzdem sind sie wieder so überlegen Meister geworden.
Ja, und die beiden letzten sind quasi wie Neuzugänge für die kommende Saison. Ja. Weil die wieder
der Ramalho, glaube ich, ist auch am Überlegen, ne?
Ramalho ist im Überlegen, dass er zu PSV Eindhoven geht. Für Berisha, den deutschen 21-Teamspieler, gibt es auch Angebote angeblich. Und, wenn es stimmt, laut Sky-Informationen, könnte Zlatko Jonusovic auch den Verein verlassen, die Major League Soccer. Andi, könnte ein Thema werden.
Wer für ihn? Ich mein,
Andi weiß es.
Was nein, es ist zum Abschluss der Karriere sicherlich, ich will mir jetzt nicht irgendwas einreden, aber ja. Für mich war es ein Wahnsinn. Ich habe einen 4-Jahres-Vertrag gekriegt in Amerika mit 34 damals. Hat mir eben der Jürgen Klinsmann auch geholfen und gesagt, sind die wahnsinnig, haben die nicht auf meinen Post geschaut, wissen die nicht, wie alt sie sind. Und der Jürgen hat gesagt, nein, unterschreib einmal, wir aufhören kannst immer, wenn du willst. Und dann habe ich eben nach einem Jahr meine Karriere beendet, auch aus familiären Gründen. Aber es war eine Wahnsinnserfahrung, habe extrem viele Freunde in Amerika. Und man sieht ja, dann war ich 5 Jahre
später
als Trainer drüben und es war wirklich eine super Zeit.
Ja, also. Gibt Aderlass mit Sicherheit bei Salzburg, aber eben dann wieder eine neue Generation, die eben ihm nachkommt, wie eben etwa ein Šeško, ein Adamu oder auch ein Seibold und Cucic, die haben ja jetzt schon eigentlich auch gespielt. Und Thema Aufhauser wollte ich eigentlich noch ansprechen. Andi, wie siehst du das? Liefering, der richtige Schritt als nächstes nach Assistenztrainer?
Ja, es zeigt wieder in René, wenn er sich insgeheim Hoffnungen gemacht hat, dass er vielleicht doch Cheftrainer wird bei der ersten Mannschaft, dass er dann trotzdem sagt, okay, jetzt ist das halt eine Situation, wo er als Cheftrainer arbeiten kann, wo ich auch sehr, sehr junge, talentierte Spieler zur Verfügung habe. Ich weiß jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber vom Willi Rothensteiner weiß ich, dass er vom René Aufhauser als Trainer eine sehr, sehr hohe Meinung hat. Und durch das geht davon aus, dass er eine richtig gute Karriere als Trainer einschlagen wird.
Ja, und noch ein weiteres Kapitel aufschlagen, den LASK nämlich. Alex Christian, wie bewertest du? Wir haben ja gesagt, wir machen heute mal eine Ausnahme. Gäste werden heute mit dem Vornamen auch angesprochen. Alex, wie bewertest du das beim LASK, so die Außendarstellung?
Da ist jetzt natürlich mit der Jürgen-Werner-Geschichte sehr viel Unruhe in den Verein gekommen, dass es jetzt aufzuklären gibt wegen diesen Transferrechten. Aber ich glaube, so wie der LASK aufgestellt ist, auch mit der finanziellen Manpower, die dahinter ist, haben die natürlich, wenn man bedenkt, wo die nur vor ein paar Jahren waren, einen großen Schritt gemacht, auch in Sachen Spielerqualität oder so mit einem Geuginger, der ein super Offensivspieler ist. Aber ja, man wird sehen, wie es nächstes Jahr weitergeht und was da rauskommt bei dieser ganzen Sache. Ja. Ob das wirklich irgendwie an der Moral auch nagt oder so.
Weil genau.
Ideal ist das natürlich nicht für Kollektiv, für Mannschaft, wenn du permanent negativ Schlagzeilen hast.
Ja, irgendwie auch selbsternannter Titelkandidat, am Ende dann nur Platz 4. Und heute hat mein Kollege Roland Streinz im Rahmen der Sendung Dein Verein LASK mit Jürgen Werner auch über die Personalie Dominik Thalhammer gesprochen.
Bleibt der Coach, bleibt Dominik Thalhammer?
Ja, das gilt dasselbe, wie der Freil hat schon gesagt, in der Geschichte Pogadets, in der Geschichte Stadion, in der Geschichte Jürgen Werner. Es ist jetzt in den letzten Wochen einfach Schlag auf Schlag gegangen. Wir haben Mittwoch, Sonntag gespielt. Wir haben nicht einmal unter der Woche Zeit gehabt, die Dinge zu evaluieren. Und wir haben einfach mit dem Trainer Thalhammer und mit unserem Präsidenten ausgemacht, dass wir das diese Woche tun. Wir müssen Fehler auch bei uns selber suchen. Ja, wir müssen schauen, dass im Umfeld wieder Ruhe einkehrt. Wie der Freddy gesagt hat, das war einfach zu viel dieses Jahr. Und der LASK muss einfach schauen, dass man da den Reset-Knopf findet und im Herbst nur noch sportliche Schlagzeilen macht.
Sieht so hundertprozentige Zustimmung aus?
Das weiß ich nicht. Wie gesagt, der LASK muss die Saison ehrlich analysieren, weil es nutzt ja nichts, wenn sie da irgendwie was einredest, was für die nächste Saison dann auch keine Hilfestellung ist. Fakt ist, dass die Ansprüche in Linz schon extrem hoch waren, sind, obwohl es vor ein paar Jahren noch in der zweiten Liga waren. Das zeigt, dass eine gute Entwicklung da war. Heuer war wieder mal eine kleine Stagnierung da und da hat es eben auch, wie gesagt, ein paar Problemchen gegeben und den müssen sie nächstes Jahr abstellen, weil sonst wird es wieder eine schwierige Situation.
Ja, die Gerüchteküche brodelt natürlich und dann gibt es ja auch sogenannte arbeitslose Trainer, wie etwa Ferdinand Feldhofer, die werden dann auch unter anderem mit dem LASK in Verbindung gebracht. Gernot, welche Tops oder Flops fallen dir sonst noch ein in dieser Bundesliga-Saison? Ein paar haben wir ja schon genannt.
Wow.
Ja, schwierige Frage. Aber ich sage, es gibt noch in Wien einen zweiten Club.
Verteilerkreisverfahren. Ja. Das sage ich nichts.
Das ist auch nicht gut gerannt. Wie damals die Lizenzfrage war, habe ich dann einen Gag angebracht, der sie nehmen in die Lizenz weg, weil Punkte kennen sie, den kann ich wegnehmen. Das war natürlich ein bisschen gar hart, aber man hofft natürlich, dass die Austria einfach eine Rolle spielt. Aber ich glaube einfach, die Top-Clubs wie Rapid, Sturm, Austria müssen einfach wirklich zu Salzburg näher aufrücken und die vier Clubs braucht man einfach in der Liga. Das müssten eigentlich, die müssten gesetzt sein normalerweise, trotz der guten Arbeit vom WAC und vom LASK natürlich. Ja. Wo der LASK vor 3 Jahren war, das ist gigantisch, was die gespielt haben in der Euroleague. Auch der WAC, es war überragend.
Ja, und nicht zu vergessen auch die WSG oder Hartberg, wo eben auch gut gearbeitet.
Also deswegen finde ich zum Beispiel, dass die Liga an sich ja wirklich stark ist eigentlich von den Top 5 Clubs, Top 6 Clubs. Das sieht man in der Euroleague. Man gewinnt nicht in Gladbach und spielt dann so, ja. Mhm. Ich glaube auch, dass Salzburg zum Beispiel, weil Atletico ist Meister geworden in Spanien, aber ich habe das Spiel dann angeschaut.
Bayern ist Meister geworden in Deutschland.
Ja, Wahnsinn.
War eine starke Gruppe, muss man
sagen. Und trotzdem waren es eigentlich jetzt optisch sogar überlegen. Jetzt kann man sagen, Madrid damals spielt natürlich sehr defensiv. Aber wenn ich jetzt Atletico-Fan bin, bin ich nicht sehr begeistert von dem Auftreten in der Champions League. Und ich glaube auch nicht damals, dass das die Klasse von Atletico war, sondern das hätte schier ins Auge gehen können in Salzburg.
Ja. Wollen wir vielleicht noch zurückkommen zu den Tops und Flops, denn der Fußball hat eben viele Facetten. Und wenn wir diese Saison noch lang in Erinnerung bleiben, wer möchte sie vielleicht am liebsten gleich einmal vergessen? Hier ein kleiner Ausschnitt aus der Kategorie Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt.
Und wo geht's jetzt hier eigentlich? Nach Europa?
Es ist eine riesengroße Geschichte, dass der TSV Hartberg die Qualifikationsrunde gewonnen hat. Es war unser erklärtes Ziel.
Und jetzt noch mehr? Immer mehr, immer weiter. Hier scheint gar nichts unmöglich. Tolle Saison, tolle Aussichten. Hartberg, ganz klar. Top.
Natürlich, das ist für uns, für unsere Verhältnisse, es ist eine Top-Leistung, muss man ehrlich sagen. Natürlich können wir das noch krönen mit dem Playoff-Siegen, aber natürlich ist jetzt schon eine Top-Saison, ja.
Und hier? Klar, als Flop bezeichnet zu werden.
Das kotzt mir an, ja.
Aber so ist es nun einmal. Der Abschluss der Quali-Gruppe vorgestern. Vielleicht ein Spiegelbild der Saison. 2:3 nach 2:0. Ein bisschen, ja, aber nie so richtig. Von allen Turbulenzen, Aufregern und Schwierigkeiten hinter den Kulissen mal ganz abgesehen. Die Austria, Flop.
Viel Top habe ich noch nicht gesehen die Saison. Also, wir sind Austria Wien, wir wollen trotzdem, glaube ich, oben dabei sein. Das haben wir über die Saison hinweg nicht so geschafft. Haben jetzt, Gott sei Dank, uns das Playoff erarbeitet. Können die Saison noch retten mit einer guten Woche. Aber im Endeffekt, ja, wir müssen uns schon daran messen lassen, dass wir über die Saison hinweg nie konstant unsere Leistungen gebracht haben.
Da kennen wir noch ein Team, auf das das passt.
Fakt ist, wir sind Tabellenletzter und das verdient.
Was für ein Absturz. Im Oktober ein Treffen mit Robert Ibertsberger.
Nes Klein muss einfach das auszeichnen, dass wir auch weiter sind wie in den Jahren davor. Das uns auszeichnet, dass wir jetzt nicht mehr in der untere Tabellenhälfte gehören, sondern wir orientieren uns einfach nach oben.
Und jetzt bleibt nur der letzte Rettungsanker Relegation. St. Pölten, Flop.
Wir sind dann so in eine Negativspirale reinkommen, wo wir nie wieder rausgefunden haben. Ich kann es selber schwer erklären.
Negativspirale? Was ist das denn?
Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott, jetzt geht's auf den Anfang.
Ja.
Arschlöcher. Wir können ganz stolz sein auf die Saison.
Wer hätte das alles gedacht? Unbekümmert durch die Meistergruppe. Ein Traum. Tirol, top.
Es war extrem lässig, die 10 Spiele. Da wollen wir auch wieder einmal hin. Das ist ganz klar. Well, everybody's heard about
the bird. Sie werden wieder angreifen, die Tiroler. Es wieder probieren, dem einen oder anderen zumindest ein bisschen Angst einzujagen.
Ja. Ja, hier wird angeregt diskutiert über die Tops und Flops in unserer heimischen Bundesliga. Vielleicht noch zurückzukommen auf Peter Stöger, der ja morgen mit der Austria gegen Hartberg im Europacup Playoff Halbfinale im Einsatz ist, übrigens live zu sehen bei uns ab 16.30 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Seine Zukunft ist eigentlich ganz klar, Ferencvaros. Soll es werden? Andi, weißt du mehr?
Nein, weiß ich nicht. Ich meine,
aber?
Ich glaube, dass der.
Würdest du sagen, ist das etwas, was man machen kann?
Na, ich glaube, das ist in Ungarn jetzt der Serienmeister in den letzten Jahren. Champions League-Qualifikation. Also von sportlicher Seite ist es sicherlich sehr, sehr interessant für ein Stück. Keine Frage. Und das Jahr bei der Austria war sicher auch kein leichtes Jahr.
Na, da braucht man eh Veränderungen.
Oder die 2 Jahre bei der Austria,
ja, stimmt,
waren sicher kein leichtes. Jetzt ist natürlich von Violett-Weiß zu Grün-Weiß dann. Ne?
Ja, aber er war ja mal ein Grün-Weiß.
Genau so ist es.
Also insofern geht das schon in Ordnung. Ja, und einer seiner möglichen Nachfolgekandidaten ist ja Markus Schopp, eben der morgige Gegner bei der Austria, dein ehemaliger Assistent in der U21-Nationalmannschaft. Soll er den nächsten Schritt machen?
Es ist immer die Entscheidung des Trainers. Also ich möchte ihm da nicht irgendwie einen Ratschlag geben. Ich an seiner Stelle.
Gibt's ihn doch.
Also ich an seiner Stelle. Ich denke, er hat jetzt 2 Jahre in Hartberg.
Nein,
ist das, ich meine, aber die letzten 2 Jahre in Hartberg hat er das Maximum rausgeholt. Und ich glaube schon auch für ihn den nächsten Schritt zu machen, wäre schon sehr, sehr interessant und auch wichtig.
Aber wie entscheidet man sich? In Wahrheit kann man sich nur entscheiden, ob man spürt, dass es ein Gesamtkonzept gibt, das uns nach vorne bringt.
Naja, du gehst ja nur zu einem Verein, wenn du denkst, okay, tut das eigentlich noch eine Spur interessanter, da könnte ich noch meine Vorstellung an meine Philosophie noch mehr verwirklichen und vielleicht nur ein bisschen mehr Erfolg haben. Nicht? Aber dass ich nur wohin gehe, weil es dort vielleicht auf gut Glück ein bisschen besser ausschaut, das war nicht.
Ich muss ja vielleicht zusammenfassen, die Austria ist seit 2017, war sie zuletzt Vizemeister und irgendwie hat man den Eindruck, es muss jetzt irgendwann einmal besser werden. Nicht? Jetzt ist man Achter geworden, die schlechteste Platzierung in der Bundesliga-Geschichte.
Mit den Schulden.
Aber Budget muss es geben, weil sonst wird es ja keine Lizenz geben.
Also ja, das schon, aber trotzdem ist es ja nicht einfach. Nicht?
Nein, nicht. Aber
kannst ja nicht eine Mannschaft, jetzt baust gute Spieler, entwickelst Spieler, die werden richtig gut und bevor du nur einen ersten Erfolg mit dir hast, sind sie im Winter verkauft. Ja.
Die Gefahr gibt es. Auf der anderen Seite die teuren und Anführungszeichen Spieler, bei denen laufen die Verträge aus, wie Madl, wie Grünwald, um nur zwei zu nennen. Das könnte also das Budget vielleicht Spielraum da sein. Markus Schopp, Gernot, hast du mit ihm zusammengespielt?
Ja, tatsächlich, ja.
Schöne Karriere hingelegt.
Ja, Wahnsinn, ja. Aber das war damals schon klar in der Jugend. Also ja. Der Markus war ich war in der 16er und der Markus in der 18er. Und wir haben natürlich immer aufgeschaut. Schopp und Haas haben da gespielt in der 18er, da hat jeder gewusst. Ja, das wird funktionieren. Aber das war auch ein Lauf von ihnen damals, weil damals war Sturm Graz in der zweiten Liga. Und da
also im mittleren Playoff.
Mittlere Playoff ausschließlich auf die Jungen gesetzt. Mhm. Und die waren noch dazu gut, haben die Spielpraxis bekommen und haben Sturm in die Bundesliga geschossen. Und natürlich war das von der Euphorie ein Wahnsinn. Und dann sind Stammspieler geworden und hat er gesehen, was dann rausgekommen ist mit Champions League und so.
Da war überhaupt eine Generation, auch im Nationalteam, da war ich in Deutschland bei Werder Bremen. Da sind auf einmal nur mehr Steirer. Ich glaube, mindestens die Hälfte vom Nationalteam war gebürtiger Steirer.
War angenehm, oder?
Nein, es war super. Dann hat es beim Salat auf einmal nur mehr Kernel gegeben. Es war wirklich so, dass von Sturm Graz, der GRK war ja damals auch noch richtig gut. Also es waren wirklich, ich meine, Ivo Vastic kann man jetzt nicht sagen, aber Haas, dann ist Bogart jetzt gekommen, Wallner, Roman, Feldhofer.
Rheinmeier hat
war ja, ein ist Wiener, Entschuldigung, ich will damals Wiener reklamieren. Aber in Neukirchen, Schilly Prelasnik, Arnold Wettel, Marco Schopp, also ja. Das war ein Wahnsinn. Mhm. Vukovic.
Ja, Israel. Ich bin 98 mit dem Wohnmobil nach Frankreich gefahren. Zum Spiel Österreich-Italien in Saint-Denis. Torschütze?
Herzog, aber
du hast da Glück gehabt. 90. oder?
Nachspielzeit, du hast aber Glück gehabt,
dass du auch gespielt hast.
Nein, erstens das und mich hätte gleich mit dem Wohnwagen nach dem ersten Spiel mitnehmen können. Wie mir der Teamchef gesagt hat, ich spiele aber jetzt nicht mehr.
Genau. Da
war ich schon gut. War ein Herz und eine Seele, Herbert Prohaska und Andi Herzog.
Ja, aber es war die Zeit des magischen Dreiecks damals auch. Vastic, Rheinmeier, Haas und Herzog hätte spielen müssen normalerweise.
Und Polster.
Ja, genau.
Und dann war ein gewisser Hannes Kartnick, der ist immer einmarschiert bei uns im Trainingszentrum und hat halt schon auch ein bisschen seine Sturmspieler ein bisschen gepusht, was eh legitim ist. Und eines muss ich sagen, wenn wir über einen Ivica Osim gesprochen haben, jetzt wegen einem Geburtstag, ich verehre ihn als Trainer und er war auch einmal eingeladen und ich habe da gerade eine schwierige Phase gehabt, weil verletzt war, das erste Spiel habe ich gespielt, das zweite nicht mehr. Und dann hat er zwei, drei oder mal beim Training zugeschaut und auf einmal ist er zu mir gekommen und gesagt, habe ich schon gesehen. Wird dieser Herzog wieder besser? Und das war für mich ein Lob, was ich wochenlang nicht gekriegt habe. Und selbst für einen erfahrenen Spieler, für mich, wenn das Osim sagt, war es wichtig. Ich bin zwar trotzdem auf der Satzbank weiter picken blieben,
aber jetzt sind wir schon beim Nationalteam. Es steht eine Europameisterschaft bevor. Und Gernot Kulis, aber auch Alex Christian, sehe ich ja dann oft, wenn er analysiert, sehr kritisch. Vor allem, wenn es um David Alaba geht.
Ich sehe dieser Europameisterschaft mit sehr gedämpften, euphorischen Gefühlen entgegen.
Weil wenig Erwartung? Wenig Erwartung.
Wenig Erwartung, ja, weil ich glaube, dass das Potenzial der Mannschaft vom Trainer nicht so abgerufen wird, wie es eigentlich möglich wäre. Und man sieht das auch an den Ergebnissen, wenn es gegen Vereine geht, die in der Top 10 FIFA-Weltrangliste spielen, wie Dänemark zum Beispiel, die auf Platz 10 sind, kriegen wir Fotzen ohne Ende. Und haben in einer Quali-Gruppe mit Nordmazedonien, Lettland, Slowenien, Israel.
Man sagt jetzt nichts Falsches mit
Israel. Nein, aber das sind ja nicht die Gegner, die man in Europa, wenn man Anspruch als Nationalmannschaft hat, die musst du ja quasi schlagen. Und da werden wir uns gegen Färöer schwer dann, ja. Und ich glaube einfach, dass das Spielsystem von Franco Foda nicht nur unattraktiv ist, sondern auch überaltet ist. Und vor allem wird es nicht dem Potenzial, das diese Mannschaft hätte, dieses Nationalteam, weil die meisten in der deutschen Bundesliga spielen und bei ihren Vereinen meiner Ansicht nach ein ganz anderes System spielen, wie sie im Nationalteam dann spielen dürfen vom Franco Foda aus, weil das einfach dieses Pressing, das nach vorne spielen, wird vom Foda nicht zugelassen. Es wird eher auf Ergebnis verwalten und hinten dicht machen.
Aber es sind ja nicht lauter Red Bull-Spieler. Es gibt andere. Also, auch Arnautovic zum Beispiel ist jetzt kein Pressing-Spieler.
Ne? Na gut, der hat jetzt ja lange nicht gespielt, aber Xaver Schlager zum Beispiel, der spielt bei Wolfsburg an Teria und wird einfach im Nationalteam an die Leine genommen. Detto Kalajdzic oder Marcel Sabitzer. Ja? Das sind für mich einfach wirkliche Offensivspieler, die schnell spielen beim Verein und im Nationalteam, habe ich das Gefühl, werden die zu 60-70% gefordert. Und weil du den David Alaba angesprochen hast, ja, die Kritik kommt immer wieder, weil ich, und vielleicht gibt es irgendjemanden, der sich besser auskennt, der mir erklärt, warum ein Innenverteidiger, den ich glaube als Weltklasse-Innenverteidiger oder einer der besten Innenverteidiger im Fußball, den wir haben, warum der im Mittelfeld spielt. Das verstehe ich einfach nicht. Das ist der einzige Nationalspieler, der im Nationalteam nicht die Position spielt, die er im Verein spielt. Deswegen versuche ich immer mit Comedy ein bisschen da den Finger in die Wunde zu legen, aber es wird sicher berufenere Experten geben, die mir vielleicht plausibel erklären können, warum ein super Innenverteidiger einen durchschnittlichen Mittelfeldspieler geben muss. Mhm. Finde ich schade.
Ja. Hm. Aber es ist das Schöne, dass gerade im Fußball alle eine Meinung haben, nicht? Und das finde ich, das ist Spannende.
Deswegen Ukraine kann man dasselbe. Sinchenko spielt bei Manchester City, wann er spielt, einen linken Verteidiger. Bei der Ukraine spielt er einen Spielmacher aus dem Mittelfeld. Also es ist schon so, dass diese Superstars aus kleineren Nationen schon eine gewisse Kraft haben und eine Vorstellungsgabe auch. Und der Alaba sagt, okay, ja, ich spiele bei Bayern zwar in der Innenverteidigung oder Außenverteidiger, aber da sind wir halt trotzdem so dominant und mit einem offensiven Spielstil, und mit Österreich fühle ich mich einfach wichtiger im zentralen Mittelfeld, muss dann als Trainer die Entscheidung machen, okay, lasse ich das durch oder mache einen Cut oder mache irgendwas anderes.
Beim Alaba denken, glaube ich, viele so, dass du kannst eigentlich die Abwehrreihe abhackeln als Top-Abwehrreihe mit dem Alaba. Und da Problem weniger, meiner Meinung nach,
ja, nur mit, funktioniert. Mit Hinteregger hast du schon einen super linken Innenverteidiger. Nicht? Also ja. Top. Brauchst jetzt, ja, dann hast du aber zwei, würde ich schon herschenken. Mhm. Das haben wir sicher nicht.
Und die zweite Frage ist vielleicht, ist Bedarf vorne? Haben wir vorne zu wenig Material oder eigentlich nicht? Weil ich glaube, ich meine, jetzt ist der Leimer wieder zurück. Wir haben natürlich vorne dann schon extreme Kapazunder, die auch Champions League und so spielen. Ja. Weil ich denke, oft bei den kleineren Vereinen oder Nationen sagst du halt, der Superstar spielt dann noch weiter vorne, weil einfach da vorne was fehlt. Ja. Mhm. Bei uns ist der Baumgartner, der Leimer, der Sabitzer, der Kalajdzic, der Arnautović. Sind schon sehr viele. Sind wir eigentlich gut besetzt. Aber ist eine Geschmacksfrage. Und die schwierigeren Spiele bei Bayern hat der Alaba als Sechser sehr gut gespielt, finde ich.
Ja. Genau. Eins ist auch klar, wir kennen ja Franco Foda, er versucht natürlich auch das Beste herauszuholen, weil er ist auch nicht der Feind seines eigenen Erfolges.
Ja, und eins muss man schon sagen, er hat sich für die Euro qualifiziert.
Genau.
Er hat die Nations League-Gruppen gewonnen im zweiten Pott.
Ja.
Also nur zu viel Kritik, finde ich, ist jetzt auch nicht angebracht.
Abschließend würde mich nur interessieren, wie geht es Marko Arnautović in der Quarantäne?
Ja, es geht mir gut. Also ich denke, ich habe auch gesehen, dass ich ohne Fußball auch gut leben kann. Also jetzt kommt auch die Europameisterschaft und da ist auch wichtig, dass ich auch mit Kraft hinkomme, ist klar. Und deswegen bin ich einfach froh, dass es auch mal losgeht.
Wir sind auch froh. Vor allem sind wir froh, dass heute Gernot Kulis und Alex Christian bei uns zu Gast waren. Bedanke mich sehr herzlich.
Danke für die Einladung.
Anregende Unterhaltung für viel Fachwissen. Ich glaube, Andreas Herzog kann das bestätigen.
Absolut.
Viel Ahnung, viel Meinung.
Danke.
Danke. Ich weiß jetzt ganz genau, er hat mit der Fußballerkarriere aufgehört, weil er Angst gehabt hat, dass er danach verarscht wird, wenn er so gut ist.
So schaut's aus. Vielen Dank auch an Sie natürlich zu Hause. Alles Gute. Schönen Abend. Wiederschauen. Danke.